Ein jäher Aufstieg und ein schneller Fall. Die Isle of Skye schoss von einer der vielen schottischen Inseln hoch zu der Highland-Ikone und fällt jetzt anscheinend hinab zu einer Art Markusplatz von Schottland. Soll heißen, Skye gilt heute vielen als überrannt und teuer. Es gab sogar schon Empfehlungen von Magazinen, gar nicht mehr dorthin zu fahren. Das stimmt ja auch. Der Tourismus hat der Insel nicht nur Gutes gebracht. Die großen Sehenswürdigkeiten waren bisher immer alle kostenlos. Unternehmen wie Rabbies haben das weitlich ausgenutzt, ebenso wie viele Tagestouristen. Die Folge: unzählige Autos und Wohnmobile, gelenkt teils von unerfahrenen Fahrern, verstopfen Singletrack-Roads und ärgern die Einheimischen. Der Tourismus ist Fluch und Segen zugleich. Er bringt Geld, aber er zerstört die Seele der Insel. Und dennoch, ich liebe die Isle of Skye weiterhin. Warum? Und wie ich die Insel noch genieße? Ich sag's euch. Ihr hört My Highlands, den Podcast rund um Themen zu Schottland. Heute, warum ich die Isle of Skye immer noch liebe und was du auf der Insel sehen kannst. Aloha oie dunia, kimmera haschiff. Ich habe die Isle of Skye zum ersten Mal besucht, da gab es noch gar keine Brücke, nur eine Fähre. Mit dem Rucksack bin ich in den 1990ern mehrfach durch die Coolins, wäre fast an der berüchtigten Bad Step abgestürzt und habe auf Skye meinen ersten Single Malt Whisky genossen. Es war der Beginn einer andauernden Liebe zu dieser Insel. 2008 war ich wieder dort und 2014 haben Katrin und ich uns dort sogar das Ja-Wort gegeben. Ihre Idee übrigens, nicht meine, aber okay, ich habe mich nicht gewehrt. Doch nach 2014 wurde es immer ungemütlich auf der Insel. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber irgendwie gelangte die Isle of Skye auf die Top-Liste für Tourismus. Meine These: der Aufstieg von Instagram und Co. hat viel damit zu tun. Der Digital Tourist Gaze. Die Social-Media-Plattformen haben eine Traumbildwelt erfunden, die kaum aus den Köpfen zu bekommen ist. Glaubt ihr nicht? Ein Beispiel. Viele Menschen denken, dass im Fairy Glen ein Steinkreis liegt. Einfach, weil fast jedes Bild auf Instagram, Facebook oder TikTok ihn zeigt. Und wenn sie dann hinreisen, muss dieser Steinkreis auch da sein und dringend wieder von ihnen fotografiert werden. Was wiederum bei anderen Menschen die Erwartung weckt, dass dort ein Steinkreis existiert. Es ist eher ein Teufelskreis, denn diese Steine gehören dann natürlich nicht hin. Es gab noch vor 2012 keine Spur von ihnen. Aber durch Instagram und Co. haben sie sich in kürzester Zeit als zum Ort gehörig manifestiert. Sehr zum Leid der Community übrigens. Ähnlich geht es Plätzen wie den Fairy Pools, dem Kilt Rock, Nest Point, Koorang oder dem Old Man of Store. Jeder fährt dorthin und macht das gleiche Bild, um es dann wieder zu posten und so neue Menschen anzulocken. Für dieses Verhalten gibt es mehrere wissenschaftliche Begriffe. Ich finde am besten den Digital Tourist Gaze. Das bedeutet, Menschen geht es nur noch darum, die Kulissen zu sammeln und auf Social Media zu posten. Ich muss kurz diese Anekdote von unserer Islandreise erzählen. Wir haben den wunderbaren Wasserfall Öxarárfoss angesehen, der sich beeindruckend von einer schwarzen Basaltmauer herabstürzt. Wir standen dort staunend für eine ganze Weile. In der Zeit kam eine junge Frau vorbei, stellte sich mit dem Rücken vor den Wasserfall, nahm im Selfie-Modus ein Bild auf, kontrollierte es kurz und ging wieder. Sie hat sich wirklich nicht einmal umgedreht, um mit den eigenen Augen das Naturschauspiel zu genießen. Ganz wichtig, ich will diese Frau gar nicht verurteilen dafür. Das steht mir überhaupt nicht zu. Aber in dem Augenblick habe ich begriffen, was der Digital Tourist Gaze ist. Das ist der Grund, warum es vielen Menschen reicht, die Sehenswürdigkeiten der Isle of Skye an einem Tag abzuklappern. Ein Selfie braucht eben nicht lang und Skye hat sich zu einer der Top-Insta-Kulissen gemausert. Nochmal, ich will hier keinesfalls selbstgerecht werden. Aber ich habe auch gemerkt, wie das die Seele der Insel verändert. Katrin und ich lieben es zum Beispiel, dass sich auf den meisten schottischen Inseln alle Autofahrer immer grüßen. Wir machen das automatisch, sobald wir dort sind. Auf Skye hat das uns gegenüber rapide abgenommen in den letzten Jahren. Auch weil kaum Touristen zurückgrüßen oder gar die Sitte kennen. Und das sind noch die geringsten negativen Auswirkungen. Die negative Seite des Tourismus. Vor allem am Wohnungsmarkt lassen sich ernste Veränderungen wahrnehmen. Schuld daran der Aufstieg von Airbnb. Menschen, die in Krankenhäusern oder der Gastronomie arbeiten, finden kaum noch bezahlbare Bleiben. Ein Beispiel: unsere Lieblingsgastgeberin auf der Isle of Skye hat ein extra Haus gekauft, um ihre Angestellten dort drin unterzubringen. Natürlich merken das auch wir Touristen. Bed and Breakfast und Hotels sind deutlich teurer als auf manch anderen Inseln oder früher. Viele weichen darum auf Wohnmobile aus. Teils mieten diese Campervans unerfahrene Fahrer und lenken sie dann auf die Insel. Da die Campsites oft schon voll sind, stehen die dann nachts an den unmöglichsten Stellen. Die Einheimischen sind wieder zu Recht empört. Es ist ein echter Teufelskreis. Aber müsste ich da nicht sagen, bye bye Sky? Müsste ich nicht abraten von einer Reise dorthin? Jein. Erstens, ich lasse keine Geliebte fallen, nur weil sie mal schlechte Zeiten durchmacht. Zweitens, eine andere Art des Reisens könnte ein Vorbild sein und den Menschen vor Ort vielleicht etwas Positives zurückgeben. Zu blauäugig? Manche Träume kann man wahr machen. Also, wie können wir Sky noch genießen, ohne es kaputt zu machen? Hier meine Antworten und ich bin gespannt auf eure in den Kommentaren. Go long. Ich habe mittlerweile wirklich, wirklich viele Pläne von Reisenden gesehen, die zum ersten Mal nach Schottland wollen. Das Erste, was ich fast immer zu ihnen sage, nimm dir mehr Zeit. Ein Ratschlag, der leider allzu oft nicht angenommen wird. Dann wird oft maximal eine Nacht auf der Isle of Skye geplant. Und ich sage es ganz klar, das ist zu wenig. Von der Brücke bis nach Portree ist es mit dem Auto schon eine Stunde. Und das sind dann nicht mal Singletrack-Roads. Meist wird nämlich die gesamte Größe Skyes unterschätzt, weil die Küste nicht in Betracht gezogen wird. Die ist nämlich 530 Kilometer lang. Und das ist die konservative Schätzung. Man hat eben keine Ringstraße, sondern eher eine Sternfahrt vor sich. Wenn man die großen Sehenswürdigkeiten mit Naze Point und Fairy Pools alle abklappern will, dauert das schon rund 5,5 Stunden. Reine Fahrzeit, wenn man gut ist. Also mal ehrlich, das ist doch nicht sinnvoll, um eine Fahrt über die Insel annähernd zu genießen oder ernsthaft ein Gefühl für die Insel zu entwickeln. Weil man hat dann noch keinen Schritt in die Natur getan, keinen Schlamm an den Schuhen, keinen Parkplatz verlassen. Aber genau für die Natur sollten sich Besucher aus meiner Sicht Zeit nehmen. Wer kann, sollte die Wanderstiefel schnüren. Überall auf der Insel gibt es Routen, die an schöne Orte führen und weg von den Massen. Klar, man begegnet immer noch genug anderen Wanderern. Ist auch gut so. Ein netter Chat und etwas Sicherheit, das ist doch schön. Und dabei entdeckt man dann Orte auf der Insel, zu denen sich kaum ein Insta-Tourist verirrt. Ich nenne mal einige Beispiele, die mir sehr gut gefallen haben. Da ist zunächst die Wanderung nach Ruvahunish mit seiner langen Landzunge, der tollen Küste und dem Blick auf die äußeren Hebriden. Zugegeben, das ist kein ganz einfacher Weg hinab zu dieser Langzunge. Es sieht allerdings steiler aus, als man denkt. Aber die Felsen unten sind auch einzigartig und wunderschön. Wer mag, kann dann auf dem Rückweg noch den Naturhafen und die Burgruine von Duntulm Castle ansehen. Etwas einfacher ist der Spaziergang auf dem Scorybreck Trail. Er ist 3 Kilometer lang und gerade zu Beginn öffnet sich ein wunderbares Panorama auf Portree und die Coolins daneben. Der Weg führt dabei durch das alte Clanland der McNichols. Immer die Insel Rasa mit dem Duncana auf dem Berg gegenüber. Ein wirklich großartiger Spaziergang. Ja, selbst die Wanderung am Koorang ist relativ ruhig, je weiter man weg vom Parkplatz geht und je früher man übrigens losgeht. Sie belohnt einen mit einem majestätischen Blick über den Trotternish Ridge. Dazu kommen noch viele weitere Wanderungen auf der Isle of Skye. Und wenn man nicht wandern kann oder will, gibt es immer noch Möglichkeiten, die Insel zu erleben. Etwa indem man sich Zeit für Menschen nimmt. Denn wer nur von Parkplatz zu Parkplatz im Norden der Insel flitzt, kann sie besuchen, ohne mit einem einzigen Menschen gesprochen zu haben. Aber ein Smalltalk mit den Leuten, der Misty Bottle zum Beispiel oder der Skye Brewery, ein paar Worte mit den Betreibern des Kilmore Museums, des Stephen Museums oder mit den Bootsführern auf den Misty Isle Boat Trips eröffnen interessante neue Geschichten. All das bringt mehr Wissen und mehr Gefühl für die Menschen vor Ort. Und ganz ehrlich, gib lieber auf der Insel direkt Geld aus als anderswo. Kauf oder spende. Denn die wenigsten dort profitieren derart vom Tourismus, wie sie es sollten. Also, Skye und die Menschen dort verdienen viel, viel mehr Zeit. Übrigens, die meisten Bed and Breakfast machen das inzwischen selbst klar. Sie verlangen mindestens 2 Übernachtungen. Wenn du also Skye besuchst, nimm dir mehr Zeit für eine große und großartige Insel. Go early. Eigentlich eine Binsenweisheit. Im Sommer ist auf Skye mehr los als im Winter. Auf Skye sind aber alle Jahreszeiten interessant. Im Winter lassen sich zum Beispiel dort sogar manchmal Nordlichter beobachten. Aber es muss ja auch gar nicht der Winter sein. Da machen eh viele Gastgeber Pause. Im April zum Beispiel hatte ich eine echt wunderbare Zeit auf der Insel. An einigen Stellen lag noch Schnee, aber es gab auch genügend Sonne. März und April und auch noch Anfang Mai ist deutlich weniger los. Ebenso im September. Mit Go Early meine ich aber auch nicht nur die Saison, auch die Uhrzeit. Denn viele Tagesrundfahrer kommen erst gegen Mittag an. Wer sich frühes Aufstehen zutraut, kann die Insel fast alleine erleben. So habe ich Wanderungen zum Old Man of Stour oder am Coorong gemacht, bei denen ich nur wenigen Menschen begegnet bin. Auch das ist kein absoluter Geheimtipp mehr, aber es reicht, um sogar die Touristenmagneten mit erträglicher Menschenmenge zu genießen. Go Small. Wusstest du, dass es einen wunderbaren piktischen Stein auf Skye gibt? Dass ein ehemaliger nordischer Bischofssitz dort existiert? Dass du einen prähistorischen unterirdischen Gang erforschen kannst? Warst du bei Brochel Castle auf Razai? Falls ja, Gratulation. Du bist ein echter Skye-Kenner. Falls nicht, all diese kleineren Sehenswürdigkeiten sind meist völlig unbeleckt von Massen- oder Instagram-Tourismus und haben oft viel mehr mit der Geschichte und den Menschen zu tun als die Naturschauspiele. Und übrigens auch bei der Natur kann man es kleiner machen. Man kann die Natur mit lokalen Guides erforschen. Sie zeigen einen Adler, Hirsche und viele andere kleine Tiere, die auf Skye leben. Just go. Ich lasse mir Skye nicht vermiesen. Und ich habe auch noch nicht das Gefühl, dass dort nicht willkommen bin. Ich versuche aber möglichst viel Geld oder auch Freundlichkeit dort zu lassen. Versuche, wenn es die Leute mögen, mich für sie und ihr Business zu interessieren. Ich gehe dort essen und schlafe dort. Und ja, das hat seinen Preis. Ich kann es mir bei Weitem nicht immer leisten. Zugegeben. Ehrliche Aufforderung zur Diskussion. Was denkst du zum Thema Tourismus auf Skye? Willst du hin? Warst du dort? Lass es mich wissen und das ist nicht nur ein Spruch. Ach und eine Bitte. Unterstützt meine Arbeit doch auf Steady oder PayPal mit etwas Geld. Bis dahin sage ich bis nächstes Mal. Cheer Andras, alles euch immer.